Liebe Verena, wenn du hörst, etwas soll frischer werden, was denkst du dir dann?
Was soll frischer werden? Ja, das Kalt-Warm-Dusch in der Früh hilft natürlich, um den Tag zu beginnen. Ich muss sagen, das war eigentlich ein Satz, den ich in dem Moment nicht als so furchtbar empfunden habe. Im Nachhinein beim nochmaligen Überlegen und noch einmal nachdenken und von welcher Quelle das gekommen ist, muss ich sagen, das war fürs Kabarett genau das Richtige, was man hat passieren können, und das habe ich auch natürlich verbraten.
Auch über dein Kabarett werden wir reden. Schön, dass du da bist.
Von wegen Pause, Wechseljahre, ein fulminanter Neustart mit Birgit Fenderl.
Einen wunderschönen Nachmittag, liebes Publikum, hier in der Kulisse zum zweiten Mal von wegen Pause Live. Freut mich ganz besonders, aber herzlich willkommen an alle natürlich, die heute wieder streamen, die den Podcast hören, wann immer er in ihren Alltag passt. Das ist ja das Großartige am Podcast, die kann man ja einfach dann answitchen, wenn man denkt, das ist jetzt eine gute Zeit, damit spazieren gehen zum Beispiel, passt ein bisschen schon zum Thema, weil wir Frauen sollen uns ja auch ein bisschen mehr bewegen und Sport machen, kann man wunderbar mit Podcasts. Diese Special Edition ist ein bisschen anders als die anderen. Es gibt jetzt gleich ein, glaube ich, großartiges Gespräch mit der Frau, deren Stimme ihr schon gehört habt. Und es gibt danach aber auch noch eine Diskussion mit der Vertreterin und einer Vertreterin der sogenannten Feuerfrauen. Die machen Selbsthilfegruppen zu diesem Thema, sind wahnsinnig engagiert. Aber jetzt einmal zu dir, liebe Verena Scheitz. Das war deine Stimme, und ich sage dir ganz ehrlich, hätte vor 3 Jahren jemand zu mir gesagt, du bist einmal mein Interview-Gast in meinem Podcast, hätte ich gesagt, ja, eh.
Nein, ich kann mich erinnern, wir haben schon einige Sendungen gemeinsam gehabt. Das war dann immer die Tussi-Sendung, oder?
Intern hieß das die Tussi-Sendung.
Und die Bubensendung war die Erpel-Sendung. Das, also wenn die zwei Herren miteinander moderiert haben. Es war eine großartige Zeit. Ich muss sagen, das ganze Studio 2, alle Jahreszeiten, alles, was ich in dem ORF erlebt habe, und das muss ich sagen, war eine gute Zeit, eine kollegiale, hochwertige, freundschaftliche, es sind Freundschaften entstanden, ich habe auch eine Beziehung mitgenommen, auch nach dem Ende des ORF, da sitzt er irgendwo hinten, jetzt sind es schon 16, 17 Jahre. Das Gute vielleicht, dass er nie Chef geworden ist. Sondern wir haben uns immer so im Mittelfeld bewegt, und das war immer auf Augenhöhe, und ist es auch jetzt noch. Insofern, ich möchte auch da dem ORF nach wie vor, und ich weiß, er ist jetzt im Kreuzfeuer und das gehört kurz angesprochen, weil es einfach so wie ein riesen Elefant.
Wir befinden
Elefant,
uns jetzt gerade in Woche 1 des großen Skandals.
Ich habe mit Leuten zu tun gehabt, immer, die gearbeitet haben, denen die journalistische Sorgfaltspflicht an erster Stelle gestanden sind. Und wenn einmal was Blödes von der Ecke gekommen ist, war ich in der Position, mich wehren zu können. Das gilt aber nicht für viele oder andere.
Ich schließe mich da kurz an, liebe Verena, weil unser Thema sind die Wechseljahre hier. Aber trotzdem, wir sprechen ein paar Tage, nachdem dieser unfassbare Skandal geplatzt ist. Und wir werden ja da jetzt oft genannt, auch im Zuge dieser Geschichten, unterschiedliche Frauen, die den ORF verlassen haben. Jede Geschichte ist eine ganz eigene Geschichte. Wir alle machen jetzt irgendwie unser eigenes Leben, und ich glaube, wir alle sind aber immer noch so, ich war 32 Jahre im ORF, es tut mir weh, was da passiert, und es tut mir weh für viele Kolleginnen, die unglaublich tolle Arbeit machen, und gleichzeitig hört man Geschichten, die man sich gar nicht vorstellen möchte, aber ja, wie auch immer, irgendwie. Wir zwei haben uns eine Garderobe geteilt, wir haben selten miteinander wirklich moderiert, manchmal schon, sag aber, über die Wechseljahre haben wir nie gesprochen.
Nein, haben wir nie. Also die Wechseljahre waren, warum auch? Du hast du da Zustände gehabt?
Ja, und
Studio
2.
Ah, hast du gehabt? Nein, ich habe es immer nur in der Nacht gehabt. Also ich habe meine Hitzewallungen, meine Schlafstörungen und auch in der Nacht gehabt und war untertags Gott sei Dank immer fit. Also ich war betroffen, aber wie gesagt, so in der Mitte bis unteres Drittel. Also ich war nicht wirklich, aber es ist da. Und was mich ans Älterwerden aber massiv erinnert, ist, dass ich ständig über meine Füße fliege, seit 4 Jahren, mir immer alle Bandeln reiß und gezwungen werde, und das ist eigentlich der Wahnsinn, gezwungen werde dann in dieser Situation des mit sich vollkommen Alleinseins nachzudenken, was will ich jetzt, ob das jetzt zusammenhängt mit den Wechseljahren an sich. Möglich, ja, dass du keinen Stress mehr aushältst, dass du nicht mehr so beanspruchbar bist, das kann schon sein, weil wir sind ja die Generation, Generation X, die nach wie vor, die hat ja alles erfüllen müssen. Die war immer auf
Leistung, Leistung,
Leistung, Leistung, Leistung, Leistung. Und nur wenn du Leistung erbringst, bist du was wert. Und das willst du dann vielleicht noch ins Alter hinauf, ich bin jetzt 55, das willst du hinaufziehen, aber irgendwann einmal sagt dir der Körper, der Geist ist vielleicht noch willig, aber das Fleisch und das Gebein ist schwach.
Ich kann dir sagen, also das, was ich gemacht habe, also ich bin ja wirklich, ich war angestellt im ORF und habe gesagt, nein, stopp, cut, irgendwie, ich mache jetzt was Neues. Ich weiß erst im Nachhinein, wie recht wechseljahrtypisch diese Entscheidung auch war, die ich da getroffen habe, weil das eben, so wie du ansprichst, ja auch eine Zeit ist, wo man glaubt, das erste Mal, ich habe jetzt unlängst, ich nehme mir immer ein paar Folgen auf einmal auf und spiele sie dann, das ist ja das Großartige, muss nicht mehr live im Studio sein, so dann, wenn das ausgestattet wird, liebe ich, mit einer Altersforschung, aber auf der, die Psychologie des Alters erforscht, die Uniprofessorin auf der Psychologie hier, und die auch gesagt hat, das ist das erste Mal, weil das sind wir ja bei der Lebensmitte ungefähr in dieser Phase, wo man über die Endlichkeit nachzudenken beginnt. Und genau so, wie du das schilderst, oder wenn du dann mal vielleicht auch Zeit haben musst, so wie du es jetzt schilderst mit dem Ausfall oder so, dass man die Dinge anders ausschaut. Und es passiert ja auch mental wahnsinnig viel in dieser Phase. Und ich kenne inzwischen eine Menge Frauen, und das hat, glaube ich, nicht nur damit zu tun, dass natürlich manchmal, in meinem Fall war das so, meine Tochter war aus dem Gröbsten raus und ich habe mir gedacht, okay, jetzt, da wird Energie frei, wo tue ich die hin? Ja? Oder dass man sich denkt, okay, jetzt bin auch mal ich dran. Oder ebenso wie du sagst, ja, auch ich merke manchmal Leistungstochter immer noch wahnsinnig, ich arbeite irrsinnig viel, aber manchmal bin ich müde. Ja? Und man muss sich das beginnen auch zuzugestehen dann vielleicht auch in dieser Phase. Ja.
Die Endlichkeit, da sprichst du schon was an. Also das ist der Punkt, wo du sagst, wie soll das jetzt in der zweiten Hälfte weitergehen? Das ist es genau. Und da fängst du auch an, umzustellen und mental anders Dinge zu sehen. Es wird plötzlich, was so einst wichtig war, nicht mehr wichtig. Also diese Umkehr im Hirn findet statt. Es ist zum Beispiel, dass ich immer wieder höre, man wird nicht mehr als sexuell attraktiv etc. Wahrgenommen. Insofern kann ich da nicht mitreden, muss ich dir ehrlich sagen, weil ich wurde es nie. Es ist wirklich kein Mann an mich herangetreten und sagt, hey, du geile Sau, komm. Das war nie. Es war wirklich, ich weiß es nicht, was ich ausgestrahlt habe. Ich hätte es mir auch gewünscht, ich sage es Ihnen ganz ehrlich.
Wirklich?
Ja,
nein.
Ja, nein. Ja, um Nein zu sagen. Aber kommt drauf an, ja.
Sascha, hör nicht.
Aber, na, es kam nie jemand auf mich so zu. Ja? Und dann habe ich mir schon gedacht, woran liegt es? Und ich habe es wirklich probiert. Auch mit Ausschnitt, mit hohen Schuhen. Ich habe es wirklich probiert. Und diese Sexualisierung, ja, die hat früher nicht stattgefunden und die geht mir jetzt auch nicht ab. Insofern, das ist zum Beispiel ein Thema, dieses sexuell nicht mehr sichtbar werden, ist okay. Das nicht mehr frisch sein, nicht mehr einsetzbar, das hat mich schon getroffen, wo ich mir gedacht habe, eigentlich habe ich alles getan, um leistungsfähig und noch was zu bringen, da geht es aber nur um die Leistung. Ja? Und wenn die nicht gesehen wird und wenn die nicht honoriert wird, aber es geht natürlich vielen Menschen so, vor allem in Konzernen, aber natürlich auch in Unternehmen, da tut man sein Bestes und das sind meistens Frauen. Und tun und schaffen und schauen und die werden irgendwie nicht dementsprechend gewürdigt oder bedankt oder was auch immer. Bei den Männern ist es das Phänomen, es ist ein leistungsunabhängiges Selbstbewusstsein oft da, wo ich mir,
sehr schön. Schöne Formulierung.
Letztendlich denke, da können sich Frauen etwas abschneiden. Aber warum sollen wir uns was abschneiden? Ich finde, die Männer können sich was von uns abschneiden in der Beziehung.
Ja, ja. Wobei man dazu sagen muss, wie ich schon anfangs gesagt habe, ich komme vom Hundertsten ins Tausendsten in diesem Podcast, weil es ja so alle Bereiche betrifft. Und ja, unlängst habe ich Professor Johannes Huber gehabt, der dann gesagt hat, eben von wegen Wechselmänner, ja, gibt schon, manchmal sind Frauen zu ihm gekommen, die haben den Mann im Schlepptau gehabt und gesagt, bitte machen Sie was, Herr Doktor, dem geht so schlecht. Und es gibt, ich weiß nicht, bei der Urologe, dem fällt nichts ein, wo soll ich hingehen, also habe ich ihn zum Gynäkologen mitgenommen. Ja. Ja. Aber natürlich ist der Hormonhaushalt von Männern und Frauen nicht vergleichbar, aber diese Lebensmitte und dieses Älterwerden und auch, weil du das Berufliche angesprochen hast, ich kenne leider sehr viele Männer auch, die mit dem sogenannten Golden Handshake, der genau das Gegenteil von Golden ist, rausgekickt werden am Ende ihrer Berufslaufbahn. Also es ist eine heikle Lebensphase, durch die Männer wie Frauen müssen. Frauen dann nochmal mit anderen Themen, weil du deine Bänderrisse, waren diesmal Hunde nicht involviert, oder? Erwähnt hast.
Nein, diesmal bin ich über einen Mann in der Midlife-Crisis geflogen, es war der Reinhard Novak. es war bei Probearbeiten, das Blöde war, es war eine Woche vor der Premiere. Das heißt, sie haben da relativ schnell jemanden finden müssen als Ersatz. Aber es waren Probearbeiten, es war eine Kampfszene und er ist über mich geflogen und ich bin einfach mit dem Schuh auf so einem Boden hängen geblieben und Knie ist weitergedreht. Ja, und damit war wieder alles gerissen und diesmal, ja, ist es wieder. Es ist jetzt 2 Monate her. Es war die ersten 3 Wochen nicht lustig. Die ersten 2, 3 Wochen war es nicht lustig. Aber was ist schon lustig? Es ist heilt und das ist die einzige Geschichte, die mich versöhnlich stimmt, weil es hat mir Zeit gegeben und ich sage immer, der Körper ist hier dem Geist gefolgt. Mhm. Ich habe eine Pause gebraucht.
Ja, schau. Und kann ich dir sagen, also ich wäre so ein bisschen so Schmalspur-Doktorin durch diesen Podcast, dass die Bänder so leicht reißen, wenn das Östrogen abfällt. Das hat auch was damit zu tun. Es gibt ja mehr als 80 Symptome in diesen Wechseljahren. Man weiß es gar noch nicht so genau. Ja. Mhm. Ich weiß im Nachhinein, irgendwie, dass ich so klassische Dinge hatte, wie eine Frozen Shoulder, dass ich mich nicht anschnallen konnte im Auto. Klassisch auch, wenn der Hormonumwechsel beginnt. Dann bin ich aus einem Lokal rausgegangen, habe einen falschen Schritt gemacht und mir das Band fast durchgerissen, nicht ganz. Die haben alle gedacht, ich bin stockbesoffen, war ich aber nicht, ja, sondern es hat geschnalzt, weil vielleicht weicher wird und. Also, dass der Körper besonders empfindlich ist, auch in dieser Phase, hat natürlich auch damit zu tun, dass er sich so wahnsinnig umbaut.
Ja, auch Birgit, aber man muss schon sagen, ich war vorher eine faule Sau, habe keine Bewegung gemacht, war weder Schwimmen, Radfahren noch sonst irgendwas. Und wenn man dann halt glaubt, man muss auf die Bühne und man fühlt sich, hey, ich bin eigentlich noch total fit und da macht der Körper das nicht mit und er zeigt das einfach, du musst vorsorgen und hier beginnt die Vorsorge. Bewegung ist der Motor des Lebens und du musst etwas tun und das ist so wie das Amen im Gebet, wenn du das nicht machst, damit kreierst du oder damit planierst du dir eigentlich deinen Fußboden für dein Alter. Und ja, wenn du dir das holprig oder mit Löchern versehst etc., du wirst stürzen und du wirst das bereuen.
Mhm. Das ist so, es. Und was machst du jetzt alles sportlich?
Also, jetzt bin ich auf Reha. Auch wenn man
Jojo mit der Reha begonnen. Ist anstrengend, oder?
Aber das Schöne ist, in dieser Reha, ich liebe es. Ich bin dort die Jüngste. Und es kennen mich alle. Das ist auch so super, weil das natürlich unser Studio 2-Publikum ist. Und dann setze ich mich dorthin mit meinem Snoopy-Pullover. Und dann tun die älteren Herrschaften so, und das ist ganz egal, ob Mann oder Frau, so, ja, die hat aber was hat denn der hier? Als wäre ich nicht da, also von wegen sichtbar, ja. Und dann sage ich, naja, ich habe mir die Bänder gerissen. Ach so, und das Beste war letztes Mal, haben sie gesagt, ah, ich habe geglaubt, sie sind ihre Schwester. Und ich sage, kennen Sie meine Schwester? Und die, na. Oh.
Du, aber der Schwestern-Trick ist, glaube ich, recht, ich habe keine Schwester, leider, keine Geschwister, aber sehr oft. Ich glaube, das ist so, aber ich habe ihre Schwester kennengelernt.
Ja, ja. Also es ist entzückend und reizend und wir sind in einer Gruppe, also wir sind maximal 10 in der Gruppe und wir arbeiten
jetzt
gemeinsam.
Turnst du dort.
Wir turnen, wir schwimmen, wir haben auch Elektroschocks, also im Knie. Nein, es ist, also das mache ich jetzt einmal für meine Gesundheit.
Gut, aber wenn du
unabhängig davon, ich bin ambulant. Das muss ich sagen. Ambulant ist schlecht, weil da kriege ich kein Frühstück und kein Mittagessen,
Reha,
aber
ne?
Ich kann zu Hause schlafen.
Ja.
Aber es ist, also Schwimmen habe ich mir jetzt vorgenommen, einfach essentiell, auch für die Gelenke. Das ist einer der Traumsportarten und wenn es das in irgendeiner Weise gibt, ich verrate nichts Neues, am Ergometer sitzen, Radl fahren. Das Laufen, glaube ich, lasse ich, weil das hat mir früher schon nicht gefallen, jetzt gefällt es mir schon gar nicht. Also das sind so Dinge, die liebe ich und die forciere ich. Und natürlich, was ich merke, wenn man das Kreuzweh tut, und es tut weniger weh, mit Bauchübungen. Da geht das Wamperl weg.
Gott,
ja, und da muss man sich einfach nur in der Früh oder am Abend hinsetzen. Und diese ganzen Pilates-Geschichten sind großartig.
Ja, aber das einfach nur ist schwierig.
Das einfach, du musst es wirklich, du musst es aktiv, du musst dir so viel wert sein, dass du sagst, ich investiere das Geld, ich investiere die Zeit und die Energie, dorthin zu gehen. Aber das ist eine Investition, die für viele, viele Jahre etwas Positives bewirkt.
Da hast du absolut recht. Ich reiß mich auch wahnsinnig am Riemen, weil ich das ja hier immer predige oder Menschen auch frage und so. Sagen wir so, ich mache jetzt mehr als früher. Und mit meiner Nachbarin machen wir jetzt Musical Dance am Abend. Das ist lustig.
Nein.
Ja?
Zeig.
Das ist,
na.
Sicher nicht.
Ja.
Aber es ist irrsinnig lustig, nur wir sind definitiv die Ältesten in dieser Truppe und dann manchmal tut es kreuz so weh, aber es macht nichts, es ist lustig und man bewegt sich. Also ganz, ganz wichtig, auf jeden Fall. Ja. Liebe Verena, dein Leben nach dem ORF ist nicht langweilig geworden. Du machst viele spannende Sachen. Irgendwann, du machst ein Kabarett, wo du vorher schon gesagt hast, okay, das hat dich auch auf Ideen gebracht, manche Dinge. Das heißt, der Lack ist ab. Also ich finde nicht, dass der Lack ab ist.
Du, und auch wenn. Es ist, auch wenn der Lack ab ist, dann hat man halt unlackierte Fingernägel oder es ist halt nicht so aus dem Ei gepellt. Und auch das ist mir wurschtiger. Also das ist es schon, was angenehmer ist im Alter, aber nicht, weil man nachlässig ist, sondern weil es nicht mehr so wichtig, weil es nicht den Platz, nicht mehr die Priorität im Leben hat. Und das ist, ich bin so in dem Zustand, aber das wirst du auch wissen, zwischen gepflegt werden und gepflegt ausschauen. Das möchte ich mir.
Ich hörte es gut.
Ah, ja. Da möchte ich mich auch noch lange darin bewegen. Also jetzt vor allem bei dem Knie habe ich das gemerkt. Ich werde den Lack, der Lack ist ab, gut, das lag auf der Hand, weißt du, sowohl der Abgang vom ORF, das habe ich aber so reduziert, die Urfassung von diesem Kabarett, das war noch so, wo mich dann wirklich meine Agentin, aber auch der Regisseur ermahnt hat und gesagt, sei nicht so, ich war schon beleidigt, ja, sei nicht so beleidigt, nimm es lockerer. Und das ist dann auch gegangen und du willst die Leute unterhalten damit und das ist das Wichtige. Und dass ich aufs AMS gegangen bin, eine Erfahrung der Sonderklasse.
Erzähl.
Naja, das wissen eh alle, wo sie mich für den Bau vorgeschlagen haben. Und ich habe.
In welcher? Von Poli oder was weiß
ich? Naja, das habe ich schon nachgefragt. Aber ich habe gesagt, wo sehen Sie mich da genau? Dann hat der natürlich gesagt, den berühmten Satz, ich sehe sie nirgends. Aber das System sieht sie. Und wo? Ich habe euch gefragt, na, wo, bei der Einteilung oder beim Computer, bei der Excel? Dann habe ich auch gesagt, dann fragt er sofort, was kennen Sie? Kennen Sie Excel? Dann habe ich gesagt, ja, kann ich mich schon anfreunden, könnte. Ich habe gesagt, also nein, ist eh klar. Es war eine, aber es war nicht, wie soll ich sagen, in dem Moment war ich natürlich perplex, bin dann auch rausgegangen und habe gedacht, na, das will heute nicht aus, ich muss irgendwas arbeiten, tun, selbstständig, sofort, fangen wir damit an. Wurscht, ob versichert oder nicht, es ist mir ein Blunzen. Und dann bin ich mit Kabarett, das wurde Gott sei Dank oder ist ein großer Erfolg nach wie vor. Weil
da holst du jetzt die Termine alle nach, die abgesagt werden.
Da kann man alle nachlesen.
In den Shownotes kann man das alles nachlesen im Podcast, wann du und wo du auftrittst.
Wirklich, danke dir für die Arbeit. Naja, das ist alles Arbeit. Gell? Man glaubt, wir sitzen da nur so und sitzen da zufällig. Aber du musst es natürlich, brauche jetzt nicht sagen, was da für eine Arbeit hinter diesem Podcast steckt. Aber Ich spiele gerne lustige Rollen, Single Bells, ich spiele gerne Musikrollen jetzt. Ich kann Hello Dolly kommt jetzt mit dem Christoph Wagner Trenkwitz in Langenlois. Ich spiele lustigerweise immer Frauen, stark und lustig sind. Und jetzt kommt dann noch der Vogelhändler, dann kommt wieder Single Bells, dann kommt wieder in der Grazer Oper Equal Game. Also es kommen Geschichten, dann wieder Baden mit der Leopoldi-Revue. Also ich
bis 2035 ausgebildet?
Nein, es klingt nur so viel, aber bis nächstes Ende nächsten Jahres ist es gut. Wow. Ja, aber es ist alles, so soll es sein, das ist das Leben des Selbstständigen. Damit kriegst du eine gewisse Ruhe, wenn du weißt, der Punkt ist fix, der Punkt ist fix. Da kannst du weitergehen und dazwischen schaust du halt das und das vergisst man halt auch immer. Wir sind jetzt in dem Alter, wo unsere Eltern, ich weiß nicht, wie es ihnen geht, gepflegt werden müssen. Und das ist ein zusätzlicher Faktor, der eigentlich nie aufgegriffen wird. Das heißt, wenn du in die 50er kommst, sind die Eltern meistens 70, 80, wo auch immer, und werden pflegebedürftig. Und da geht es auch darum, sich frisch und fit zu halten, um die Eltern in irgendeiner Form zu versorgen, zu pflegen, das hinzukriegen. Das hat uns auch niemand gesagt, wie wir jung waren. Also da wirst du eigentlich konfrontiert mit der Geschichte.
Weil es sich umdreht dann.
Weil es sich dann umdreht, genau. Und das muss man mal psychisch ein bisschen verarbeiten etc. Aber ich muss sagen, wie ich den Fuß jetzt gehabt habe, ich habe die 24-Stunden-Pflege meiner Mutter gleich in Anspruch genommen und habe gesagt, ja, ich konnte ja nichts, sie konnte mich nicht. Also natürlich gegen ein gewisses Entgelt auch, weil dieser Spaß ist das nicht. Mich und meine Mutter, boah, im Doppelpass.
Gemeinsam auch noch am Ende.
Eigentlich gehört sie in Gold aufgewogen. Aber es war eine gute Zeit. Man verbringt auch zusätzlich Zeit mit den Eltern. Aber es ist eine neue Qualität, sowohl gesundheitlich als auch gedanklich. Aber der Vorteil, also was ich wirklich jetzt als Vorteil sehe, ist diese Gelassenheit, die kommt. Trotz Hitzewallungen, trotz Übelkeit, das habe ich nie gehabt. Das habe ich nicht gehabt, aber Hitzewallungen und Schlafstörungen.
Ich finde deshalb auch den Titel von dem Film, den ich da in dem Intro, das hat man jetzt nicht gehört im Podcast, weil das war davor, also habe ich Ihnen eh schon erzählt, Achtung, war vor der Sendung, ja, ja. Muss man aufpassen. Mein neues, altes Ich, es ist ja auch eine Verwandlung. Ja? Also man geht ja schon durch eine Phase, ebenso wie du sagst, manche Dinge schaut man genauer hin. Ich bin immer wahnsinnig stolz, jetzt auch als Selbstständige gar nicht so leicht, wenn ich manchmal auch Nein sage. Das ist zwar, ich weiß nicht, aber ich sage auch mal Nein, wenn es nicht passt. Ja? Das muss man lernen. Ja?
Nein,
das ist gar nicht so einfach. Und ich habe eine Freundin, die ist genau 7 Jahre älter als ich und die hat immer wieder zu mir in den letzten 10 Jahren oder so den Satz gesagt, das geht sie nicht mehr aus. Ja? Und das zum Beispiel war ein Satz, den ich in meiner Entscheidung vom ORF für mich wegzugehen, das geht sie für mich nicht mehr aus. Ja? Und ich habe diesen Satz nicht verstanden davor. Ja? Und ich habe diesen Satz immer mehr verstanden. Also es ist ja auch wirklich, ja, mein neues, altes Ich kommt dann heraus, wo man anders ist. Ich möchte gerne auf dein Kabarett schon nochmal zu sprechen kommen, weil da geht es ja wirklich um das Alter oder das Älterwerden oder das Mittelalter. Ich hasse es, wenn jemand sagt, du bist mittelalt zum Beispiel. Ja, das finde ich ganz schlimm, aber vielleicht stimmt es. Ja. Andererseits, wenn das heißt, dass wir 100 werden, ist wieder okay. Ja, dann kann man es wieder nehmen. Aber da habt ihr euch schon, du machst das ja mit einem Kabarettpartner.
Das ist der Thomas Schreiber. Thomas Schreiber war übrigens Regisseur dann bei Studio 2 genau. Auch. Und der hat auch natürlich von heute auf morgen ohne Job dann dagestanden. Wir haben uns dann zusammengetan und er war auch am AMS und er war Justizwachebeamte plötzlich. Und ich gar nicht gewusst, was er da soll. Also das heißt, wir haben das zusammen dann geschrieben, wir haben das zusammen auf die Beine gestellt und sind da auch ein bisschen durchlitten und haben aber auch dann den Stress plötzlich gespürt, dieser Selbstständigkeit, es muss jetzt was werden, weil wenn das nichts wird, dann überlebst du auch nicht, dann kommt kein Mensch in dein Kabarett, dann stehst du da, hast keine Einnahmen.
Ja, also das monatliche Gehalt ist mir schon abgegangen am Anfang.
Natürlich, ja. Natürlich geht das ab, natürlich. Und wir sind nicht auf der Liste, um Gottes Willen. Aber natürlich tut es weh, weil du mit einem Fixum rechnest, das ist es ja. Und das fällt weg, das ist dann weg. Das, bei mir war es überhaupt weg. Also bei mir war es ganz weg, gleich einmal. So schnell habe ich gar nicht schauen können, wie nichts mehr da war. aber da muss man sich dann drüber wurschteln. Man darf sich natürlich, die Sache mit dem, man darf sich für nichts zu schade sein, das weiß ich nicht, ob das so stimmt. Also man sollte sich schon, und da ist wieder das Selbstbewusstsein von Frau gefragt, man sollte schon im Hinterkopf haben, was hat man bis jetzt geleistet, was hat man bis jetzt gelernt, gemacht, getan. Und diesem sollte man bewusst sein und mit diesem Selbstbewusstsein sollte man auch zu den Vorstellungsgesprächen beziehungsweise überall hingehen und nicht so, bitte kommen Sie vielleicht, könnten Sie mir, nein, weil der Mann, Entschuldigung, aber der Mann setzt sich hin und sagt, also ich habe das und das und das und das und bei der Frau sagt, naja, es ist schon ein anderes Auftreten und wenn ich das irgendwie könnte, vielleicht, ich glaube, ich könnte es nicht coachen, aber dieses Auftreten bei Vorstellungsgesprächen, das gibt sicher solche Coachings.
Also das ist ein gutes Stichwort, also das mache ich nicht, aber ich mache ganz speziell Coaching auch für Frauen, wenn sie öffentliche Auftritte haben oder wenn sie eingeladen werden, ins Fernsehen zu kommen oder am Podium zu sitzen. Ich habe ja lange vor allem in der ZIP gearbeitet und dort auch als Sendungsverantwortlich und Leute eingeladen. Wie oft haben ich Frauen angerufen, die gesagt haben, na, das kann sich ja irgendjemand besser als ich. Die Männer wussten das Thema noch nicht und sie haben schon zugesagt. Das ist leider immer noch so. Und wenn du es dir dann aber anschaust, ist, die üben seit der Antike das öffentliche Reden. Wir erst seit 200 Jahren. Also da haben wir viel auch einfach nachzuholen und zu tun, aber ich glaube schon auch, was du ansprichst, einfach auch in diesem Alter zu wissen, okay, ich habe ja schon was geleistet. Irgendwie. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt bei Null anfange.
Ja. Oder so. Es ist natürlich wird es in der Arbeitswelt, wir sehen ja, es werden die Arbeitsplätze knapper. Ja? Jetzt kommen die Jungen nach, jetzt geht schon Jung gegen Alt, es geht Mann gegen Frau, weil alle eigentlich zu diesem Arbeitsplatz zuströmen können. Dass es nicht nur, es menschelt halt überall, dass es nicht immer nur nach Leistung gehen kann, sonst können wir gleich überall KI hinsetzen. Es ist schon, aber es sollte dennoch, finde ich, in unserer Gesellschaft in einer Form auf Ausgewogenheit darauf geachtet werden, und zwar jung, alt, Mann, Frau, Gender, es ist also dass das wirklich gut verteilt ist. Und da muss man halt einfach auch bei diesen Chefposten, es gibt nicht so viel Chefposten, aber da sind wir eh bei dem Thema auch, aber da sind wir eigentlich beim Frauenthema und nicht beim Wechselthema.
Ja, ja, aber das hängt ja zusammen. Ja. Und natürlich ist irgendwie das eine Phase, wo sehr viele Frauen wirklich aus dem Arbeitsprozess raushaut. Und wenn du die anschaust, nur 20 Jahre zurück, ja, nicht das gesetzliche Pensionsantrittsalter, das war damals auch schon höher, aber de facto sind Frauen in unserem Alter nach und ziemlich bald durchschnittlich mit 56, 57 in Pension gegangen. Das heißt, es gab Frauen in diesem Alter gar nicht so im Arbeitsprozess, das heißt, die Arbeitswelt war nicht mit dem Thema Wechseljahre konfrontiert. Ja, dass Frauen da Großbritannien, alle, die sich damit beschäftigen, wissen, auch wenn Großbritannien, gerade was das Gesundheitssystem betrifft, nicht gut ist, aber da sind sie viel, viel weiter. Es tritt jetzt im April auch ein Gesetz in Kraft, das größere Firmen dazu verpflichtet, Rücksicht zu nehmen. Wenn Frauen zum Beispiel sagen, ich schlafe überhaupt nicht schlecht, mach dasselbe Pensum, aber fang vielleicht 2 Stunden später an zu arbeiten. Und dass ich von der Früh-ZIP damals oder Tages-ZIP ins Studio 2 gewechselt habe, hatte viele Gründe, aber auch den, der dachte, okay, wenn ich wieder so elend schlafe, ich muss nicht schon um 7 im Büro sein. Ja? Also insofern hat dieses, das hängt alles irrsinnig miteinander zusammen. Ich würde gerne auf die Rolle, die du ab dem Sommer, glaube ich, spielst, Hello Dolly, noch zurückkommen. Das spielt natürlich in einer ganz anderen Zeit, rund um 1900. Aber es ist auch so eine Frau, oder?
Es ist eine Frau, die auf sich allein gestellt ist, die Dolly Gallagher, lieber, also die eine Heiratsvermittlerin ist. Also die macht irgendwas, dieses Musical wurde in den 60er Jahren von Gerald Herman geschrieben und da geht es einfach darum, dass sich eine Frau auf ihre Art und Weise durchschlägt. Und in den 60ern war es schon noch wichtig, dass du einen Mann an deiner Seite hast. Und noch dazu ist halt dieser Horace Vandergelder, der jetzt der Hauptpart zu mir ist, ein sehr betuchter Mann, ein reicher Mann, ein mächtiger Mann. Dinge, von denen man eigentlich nicht abhängig sein möchte als Frau. Aber natürlich, wenn du keine Möglichkeiten hast und die Ehe eigentlich das ist, was dir das bieten kann, weil du es selber nicht verdienen kannst, weil du selber nicht imstande bist, das zu erreichen, dann wirst du dir gezwungenermaßen so jemanden suchen müssen, wollen. Und in der Form, also sie will einen Vorteil haben einerseits, aber andererseits will sie natürlich nicht in diese ganze Geschichte hineingezogen werden. Und er kommt zu ihr als Heiratsvermittlerin und sagt, ich möchte eine Frau haben. Und sie will ihm jemanden vermitteln. Da benimmt er sich aber so scheußlich, dass er dann wieder letztendlich frei ist und sie krallt sich den. Mit viel List, mit viel Humor, mit viel Charme. Nichts Neues, auch nichts Altes, aber es ist natürlich eine großartige Musik, die das Ganze mitträgt und die letztendlich zeigt, dass Frauen damals gar keine andere Möglichkeit gehabt haben, damals, ja. Vielleicht heute auch nicht oder manche glauben es, es geht nur so, dass man da über die Runden kommt.
Und dann reden wir natürlich über unsere Breiten, sage ich jetzt mal, wo das ja Gott sei Dank doch schon relativ okay ist, aber wenn man auf die Welt schaut, dann ist die Geschichte natürlich auch nochmal eine vollkommen andere. Um zu den Wechseljahren auch da noch einmal ein bisschen so zurückzukommen und zu dem Alter auch und der Sichtbarkeit und all dem, du hast erzählt, du bist super gebucht und alles wunderbar, aber gerade, ich meine, die allererste Folge war mit Uschi Strauß und ich rede immer wieder auch mit Schauspielerinnen in dem Podcast und die natürlich alle erzählen, dass ab einem gewissen Alter das Rollenangebot erstens dünn wird und sie zweitens nicht mehr besetzt werden, weil wenn, dann nimmt man für die Rolle einer 60-Jährigen eine 30-Jährige oder eine auf 30 Jahren Operierte, damit die dann irgendwie diese Rolle spielt.
Ja, das wahrscheinlich auch, weil man halt da noch immer dieses Kasteldenken hat. Ich muss jetzt auch sagen, zum Beispiel in Single Bells spiele ich in dem Fall eine viel ältere, eine 70-Jährige eigentlich.
Du spielst die Oma.
Ich spiele die Oma, die Lilibet, ja. Und habe zwei Töchter an meiner Seite, die in Realität um 7 Jahre jünger sind als ich. Nein, das Tragische eigentlich, es geht sich optisch aus.
Weil die Maske gut ist, oder?
Nein, nicht einmal. Nicht einmal. Eigentlich ist es nur die Frisur, die da ein bisschen nachhilft und der Nerzmantel. Aber das stimmt. Aber ich habe zu Anfang gefragt, bin ich nicht für sowas zu jung? Ja? Und dann hat mir meine Agentin gesagt, sei doch froh, dass du für das gefragt wirst. Ja? Und sie hat gesagt, diese 15 Jahre, die verspüren sie in der Maske. Und letztendlich hat sie recht, aber du hast vollkommen recht. Es gibt die alten Lustigen, es gibt wenig junge Lustige, Freche, Es gibt dann die, immer die Liebende, die Hübsche, die Wunderschöne, die vor allem auf der Bühne, die Tolle, also die dem Bild einer Schönheit entspricht oder dem gängigen Spiel. Und dann gibt es halt viele tolle Männerrollen, aber für Frauen wurde auch nicht so viel geschrieben, muss man ganz ehrlich sein. Und das hat sich vielleicht bei den Drehbuchautoren wandelt, es sich langsam. Aber es ist auch noch nicht so weit, dass das jetzt so ist, wie man sich es vorstellen könnte.
Ja. Es gibt ja immer noch im Verhältnis viel weniger Regisseurinnen. Heute Nacht sind die Oscars und da gibt es ja schon recht eine Aufregung, dass sehr wenig Frauen, obwohl es gute Filme gerade von Frauen gibt, auch überhaupt in den Oscar-Nominierungen vorkommen. Mhm. Aber ist das etwas, das dir Sorge macht, jetzt auch als freie Künstlerin? Du sagst, okay, in meiner Alterskategorie gibt es eigentlich gar nicht so viele Rollen oder kommt man dann doch, indem man einfach irgendwie so viel kann und Qualität bietet und sagt, okay, dann nehmen sie mich aber trotzdem.
Natürlich schaust du, aber du schaust generell in diesem Job, es gibt ja nicht so viele Rollen, wie es Künstlerinnen und Künstler am Markt gibt, so ist es immer. Und es wird immer gerade in dem Job ein Krangel um diesen Job sein. Und wenn einer in deiner, es ist ganz egal, warst du 30, hast du dir die anderen 30-Jährigen angeschaut, bist du jetzt 50, 60, schaust du die anderen 50- und 60-Jährigen am Markt an, die potenzielle Konkurrentinnen oder Mitbewerberinnen, wie immer man es haben will. Aber es ist dennoch ein Zugang und das ist einfach der Job und das ist einfach auch der Zugang zu dem Job. Das ist eine enge Geschichte und es können nicht alle alles machen. Ja? Und insofern musst du fair bleiben, du musst bei dir bleiben, du musst deine Leistung, das ist immer noch mein Gradmesser. Bin ich mit mir, was ich da tue, auf der Bühne zufrieden, kann ich dazu 100%ig, 80%ig dahinterstehen? Oder nicht. Und wenn das stimmt, dann ist es mir. Also da bin ich wirklich mein Gradmesser und ganz wenig Vertraute, die, von denen ich viel halte, die viel Einblick auch haben. Ist das ein Maßstab, den ich an mich lege und der mich glücklich macht, wenn das so umgesetzt wird. Und was dann natürlich das Publikum, die Zuschauerschaft sagt, das ist oft eine Geschmackssache, gerade bei dem Beruf. Es ist in vielerlei, das ist das Problem auch, es ist keine Leistungsfrage, es ist auch eine Geschmackssache.
Schwierig objektiv messbar.
Das ist ganz schwierig objektiv messbar. Und insofern, wenn man Erfolg hat und wenn das gutiert wird von den Leuten, umso besser.
Mach
mir keine Sorgen.
Wenn alle Stricke reißen, wirst halt Anwältin. Bist ja auch Juristin.
Das wäre ich sicher nicht. Also es gibt, da muss ich wirklich sagen, auch wie ich dann beim ORF mich verabschiedet habe, ist es darum, hat ein ganz alter, lieber Freund aus Salzburg angerufen, mit dem ich studiert habe, der jetzt einer der führenden Strafrechtsanwälte in Salzburg ist. Und ich kann mich erinnern, wir waren ja nicht ewig Studenten, aber wir haben lange studiert. Und wir sind dann, und er ruft und sagt, na komm, ich hätte einen Praktikumsplatz für dich frei. Das will man, nein, weißt du, warum ich es nicht will? Weil ich wollte Richter werden. Ich war auch am Gerichtsjahr, ich habe das auch relativ, das Richteramt war ich auch Anwärterin. Das Problem war nur, ich bin da nicht glücklich geworden. Und ich habe schon dort hineingeschnuppert und habe gewusst, wenn ich diesen Job, und darum auch toll natürlich, wenn man Lebensentscheidungen für andere trifft, aber wenn ich den über Jahre mache und zwischen Schwarz und Weiß entscheiden muss, darum geht es ja auch so viel, Vergleiche etc., also Lebensentscheidungen treffen musst, dann ist das eine unglaubliche Belastung. Und das habe ich nicht weggesteckt. Und noch dazu im Straflandesgericht war es so, da bist wirklich halt mit Dingen konfrontiert gewesen, wo ich rausgegangen bin, am Abend ein Kabarett gespielt habe, ich bin narrisch geworden. Ja. Also du hast dort Leute zu beurteilen, die dort sitzen, die vor einer Volksschule gestanden sind und was die Giftsuchtmittel ausgeteilt haben. Das war eine Realität, mit der wollte ich nicht alt werden, weil ich wusste, da wäre ich schwer depressiv.
Ja, also du hättest noch ein Standbein, das wirst du aber nie ziehen.
Nein, das werde ich nie ziehen und ich sage es auch immer bei den, bei den Verträgen, die man da zu lesen auch bekommt, ist es ja so, die Verträge machen mir nichts aus, worum es immer geht und da bin ich ganz schlecht, gebe ich auch zu, im Verhandeln für sich selber, es geht ums Geld. Und da brauchst du eigentlich nicht jemanden, der die Verträge versteht, schon noch zusätzlich, aber das kann ich, aber eigentlich die Kohle für dich rausschlägt, da brauche ich jemanden, weil ich nicht so gut argumentativ bin.
Ja, da sind Frauen oft bescheidener als Männer.
Ist das so? Ja. Ja, ja.
Ich fange jetzt nicht an mit irgendwelchen Studien und Dingen und Geschichten, die es gibt. Doch, ich habe unlängst eine Studie gelesen, irgendwie sehr interessant, wenn sich Männer auf Jobs bewerben, die einen Schritt in der Karriereleiter hinaufgehen, irgendwie, oder Frauen. Wenn Männer denken, sie 60% erfüllen sie, zack. Frauen mindestens 100. Ja? Weil wir einfach leider, ja, und ich kenne das von mir selbst auch und ich versuche da jetzt Dinge zu überwinden und dann manchmal denke ich mir, es ist leichter darüber zu sprechen, als sie dann auch selbst zu tun. Ja? Aber ich erinnere mich, es gab auch in meinem Berufsleben mal ein großes Aha-Erlebnis, dass Männer in gleicher Qualifikation, und zwar das hat nicht mich selbst nur betroffen, sondern einige andere, einfach substanziell mehr verdient haben, weil sie höher eingestuft waren als andere Moderatorinnen. So, jetzt weiß man, wo das war. Also irgendwie. Und kann man dann überwinden und kann man schauen, aber muss man irgendwie diese ganzen Hürden. Zurück zu den Wechseljahren, Verena, wir sind so philosophisch am Weg heute. Ja, aber gehört alles dazu. Wie nimmst du denn das wahr, dass darüber jetzt so mehr geredet wird? Weil das wird ja auch oft, ich muss wirklich gestehen, am Anfang, ich meine, wenn man im Fernsehen arbeitet, wundert man sich nicht, dass einen die Leute dann auch erkennen, ist logisch, aber ich bin dann dauernd auf meinem Podcast angesprochen worden und ich freue mich auch so. Und andere Frauen aber, gab es auch eine, die gesagt haben, na, nicht, und das macht uns noch schwächer und warum reden wir darüber so viel irgendwie? Kann man gut der Meinung sein, irgendwie, ich bin es nicht, sonst würde ich das nicht tun. Aber glaubst du, dass da jetzt auch sich was verbessert dann unterm Strich?
Also ich bin mit dieser Thematik konfrontiert worden, da war ich Anfang 40, und zwar von einer Freundin. Und die hat, ich habe gesagt, ich weiß nicht, ich glaube, ich bin schon im Wechsel, es fällt mir alles schwer. Da hat es schon angefangen, Anfang 40. Und meine Freundin sagt, bitte, das darfst du niemandem sagen. Das war eine Russin. Oder sie ist eine Russin, hat gesagt, das Daragaya sagt das niemandem, um Gott, Nietzsche, mach das nicht. Dann bist du für Männer nicht mehr sichtbar, mach das nicht. Da habe ich mir gedacht, ja, um Gottes Willen. Aber es gibt viele Frauen, es ist nach wie vor ein Thema, also der Wechsel macht dich wirklich nicht fraulich, der macht dich nicht, der lässt dich in einem anderen Licht, also das ist für, zumindest für gewisse Frauen ein Feindbild nach wie vor, weil sie von ihrer Weiblichkeit verlieren, weil sie für ihre Attraktivität an Männern verlieren. Und das habe ich das erste Mal damit, und damit bin ich konfrontiert worden, und das ist vor 15 Jahren schon. Deswegen ist der Wechsel jetzt für mich, das war dieses Schockerlebnis, aber es war für mich keine Umkehr, anders zu denken. Ich habe mir gedacht, nein, das ist halt der Wechsel, geh mal durch. Aha, wenn sie dir so. Also es war eher, ja genau, es war eher so dieses, schau mal, was da kommt. Man kann eh nichts machen, er kommt ja eh, ne?
Entschuldige, weil du das gerade sagst, das ist ein gutes Stichwort. Ich habe in der Folge, die letzte Woche online gegangen ist, zum ersten Mal mit einer Finanzvorständin gesprochen, von der EVN, ja, einer Energiefirma. Ist, glaube ich, schon dem geschuldet, dass man über das Thema jetzt mehr spricht, dass auch eine Frau in so einer Funktion zu so einem Podcast kommt. Und die hat so schön gesagt, irgendwie, das ist ein Wandel, der über mich gekommen ist wie ein D-Zug und ich muss den eh nehmen oder nicht. Ja, und das fand ich eigentlich eine ganz, ganz, ganz schöne irgendwie Zusammenfassung der Thematik.
Ja, und weil du vorher angesprochen hast, es ist ein hormonelles Thema, man hat es in der Pubertät. In der Pubertät ist es halt so, da hat man noch Verantwortung, ne? Für die pubertierenden Kinder. Und eigentlich ist man im Wechsel ganz auf sich allein gestellt. Da hat man sich selber nur mehr Verantwortung gegenüber. Und das ist das Schöne eigentlich natürlich, dass man jetzt nicht mehr Alleinkämpfer sein muss, weil wir eigentlich in einer Community sind, die das anspricht, die das vollkommen offen anspricht, die vielleicht Tipps und Tricks hat, wie man damit umgeht. Das ist das Wesentliche. Und dieser Austausch, ich finde es nicht, dass es mich schwächt, ganz im Gegenteil. Es bringt eine Bandbreite an Sichtweisen, an Kraft auch. Es gibt einem, diese Gelassenheit gibt einem unfassbar viel Kraft. Und man ist in vielen Dingen, wenn ich früher in ein Lokal gegangen bin, habe ich mir ein bisschen geduckt, habe mir gedacht, um Gottes Willen, jetzt wäre ich wahrgenommen. Jetzt ist es so, dass ich da reingehe und mir denke, ja, bin ich nicht hergerichtet, bin ich nicht frisiert, ist wurscht. Es ist eigentlich, herrlich. Aber nicht, weil man sich verwahrlosen oder weil man nicht mehr gepflegt sein will, sondern es ist einfach, man ist selbstverständlicher in seinem Sein, wenn man sagt, bis 55 habe ich es geschafft, mit viel Plus, Minus. Ja. Die nächsten, also wenn ich positiv sein will, 35 Jahre geht es auch noch super weiter, wenn die Gesundheit mitspielt und ich nicht zum 140. Mal über dieses Knie fliege, dann geht es mir auch auch mit Hitzewallungen und Schlafstörungen eigentlich sehr gut.
Ja, finde ich auch. Also ich hätte ich vor 10 Jahren, bei mir hat das mit Mitte 40 angefangen, hätte ich mehr gewusst darüber und ich habe damals wirklich, weil es gab auch kaum Bücher, ja, das letzte, ich habe auch eine Folge mit Petra Hartley, wo wir Bücher angeschaut haben, ja, die gesagt hat, die sind so ins Buchgeschäft gekommen mit so, ich habe was zu den Kapwechseln und vielleicht irgendein Buch unter der Pudel, ja, jetzt hat sie auch eine ganze Abteilung dort, ja. Weil das Tabu wegfällt und der Austausch, ich finde ja diese großartigen Möglichkeiten, so ein Live jetzt auch zu machen, wie wir gerade tun, und wir werden dann gleich weiterreden, auch noch nachher, sich auszutauschen und sich miteinander zu treffen. Und wir Frauen sind ja schon froh, wenn wir geredet haben, geht es uns eh schon besser. Wir müssen nicht immer sofort die Lösung haben.
Genau, ja. Wenn man geredet hat, ist eh schon besser. Ich weiß es noch nicht, das würde ich schon gern wissen. Ich gehe um 8:30, 9 am Abend schlafen, weil ich müde bin. Ist das normal?
Nein. Nein.
Na, gerade, dass ich noch den Banner bitter lebe, bis 9:30, ja? Aber sonst bin ich weg.
Also, nein, ich gehe jetzt kaum mehr vor 1
bin
schlafen.
Bin aber um 2 wach. Ja?
Aber weißt du, was herrlich ist? Eine Siesta ist was Schönes.
Das was?
Eine Siesta, das ist das Schönste überhaupt. Also ich gehe ganz spät schlafen und dann gehe ich am Nachmittag, wenn ich kann, ist oft auch nicht der Fall, mache ich meine kurze Siesta. Und eine meiner Katzen weiß das auch schon, da sage ich nur, komm, und dann gehen wir schlafen. Das ist wunderbar. Herrliche Nachmittagssiesta. Gut. Ja. Liebe Rin, ich muss ein bisschen auf die Zeit natürlich auch schauen. Wir könnten ewig weiterreden. Wir tun das dann auch gleich mit einer Dritten im Bunde, eine Vertreterin der Feuerfrauen. Am Ende meiner Podcast frage ich alle, und da kommst du jetzt auch nicht aus, meine Liebe, nach einem sogenannten Menotipp. Was ist dein Menotipp?
Mein Menotipp, also wenn man, ganz ehrlich, das, ich definiere, mein Problem ist, ich definiere mich nicht so sehr über die Hormone.
Das muss man ja nicht, um einen Tipp zu geben.
Nein, ich habe mich mein Leben, das muss ich auch wirklich sagen, über menschliche, weißt du, was ich meine, über geistige Werte definiert, ja, und gar nicht so über körperliche.
Ich gebe dir eine Hilfe. Eine Schauspielerin, Manuela Linshalm, die diese großartigen Puppengeschichten mit Nicolas Habian macht, die war auch unlängst hier im Podcast, deren Menotipp war, schaut dreimal nach, ob der Herd abgedreht ist, weil manchmal vergesse ich das jetzt und ich schaue jetzt einmal mehr nach.
Ach,
das
sowas
war ihr Menotipp.
Also, ich glaube, wenn ich niesen muss und dabei... Also, wenn ich niesen muss und dabei kein Tröpferl im Hosel habe, dann geht's mir gut. Wenn ich mir dabei nicht das Kreuz verreiß, geht's mir besser. Und wenn ich nicht ausrutsche,
da geht's dir exzellent.
Am Lackerl, da geht's mir exzellent.
Alle, die zuhören, werden das nächste Mal, wenn sie niesen müssen, an dich denken. Das lassen wir jetzt einfach so stehen. Ich finde,
soll ich es noch ausschmücken? Gottes
Willen. Nein. Ich glaube, du, wir haben diese Woche genug Kopfkino gehabt mit Geschichten, die wir gehört haben. Unseres ehemaligen. Wurscht. Ja, schön, liebe Verena. Ja. Das ist super. Nächste Mal moderieren wir wieder irgendwas gemeinsam. Sag, Fernsehen, ist das für dich abgeschlossen?
Fernsehen?
Ja.
Jetzt schon einmal, ja. Na, ja, sie haben mir schon was angeboten, immer wieder. Und dann habe ich gesagt, na, also da ist dann das, was du gesagt hast, da sehe ich mich nicht drin und gut was. Ja,
schon gut. Ganz wichtig.
Ja, war schon gut.
Die Zukunft gehört so und so den Podcasts, nicht dem Fernsehen. Also,
ja?
Natürlich. Schön, dass du da warst. Großartig. Wir zwei reden gleich weiter. An alle, die jetzt live da sind, jetzt gibt es eine kurze Pause, kann man sich ja was zum Trinken holen. Dann sind wir zu dritt auf der Bühne. An alle, die zugehört haben und auch alle, die jetzt hört zuhören, es wird das als Special Edition geben zum Hören. Mit Shownotes, mit all deinen Terminen und Auftritten natürlich
danke.
Auch.
Danke für
und mit
die
ein paar Infos um das Thema. Ich freue mich und ich mache diesen Podcast noch ganz lang weiter. Danke.
Ich hoffe. Danke. Danke viel.
Ja, hallo zurück, hoffentlich alle gestärkt von der Pause, nicht so erschöpft von unserem ersten Teil, aber ich hoffe nicht. Ja, ihr habt schon gesehen, da ist was aufgebaut worden von den Feuerfrauen und ich freue mich wahnsinnig, dass zu uns Katharina Wannha gestoßen ist. Jetzt habe ich den Namen richtig gesagt,
ja.
Gell? Sie ist eine Feuerfrau Und bevor ich das jetzt umschreibe, ich weiß natürlich, was ihr tut, frage ich dich einfach mal selber. Was sind die Feuerfrauen?
Die Feuerfrauen sind eine Initiative, die sind gegründet worden von der Andrea Butterweg in Vorarlberg vor jetzt fast schon 3 Jahren, eben auch aus eigener Betroffenheit heraus, weil sie sich auch austauschen wollte mit anderen Frauen, haben sie sich getroffen, einmal so 3-4 Frauen in einem Café und haben einmal angefangen darüber zu reden und wie es mir geht und wie geht es dir und was machst du. Und so ist das immer weiter gewachsen und mittlerweile sind wir jetzt, glaube ich, schon in 8 Bundesländern vertreten.
Welches fehlt?
Ich glaube, so, ich bin jetzt nicht mehr ganz am neuesten Stand, aber ich glaube, Salzburg fehlt noch.
Ja? Typisch, da bin ich aufgewachsen. Also,
weil es wechselt immer so ein bisschen, weil dann geht wieder eine weg und dann, also es ist, aber man kann sich auf der Homepage auch anschauen, feuerfrauen.at. Da gibt es dann für jedes Bundesland die Informationen. Und wie gesagt, die Andrea hat das gegründet und es ist immer mehr gewachsen. Und was wir machen, ist so monatliche Treffen, wo wir uns austauschen, wo wir reden miteinander, uns vernetzen, uns Tipps geben über Ärzte, Ärztinnen, wo man hingehen kann. Auch natürlich mit der Hormonersatztherapie, was wer nimmt und wie geht es dir damit und wie machst du das. Und außerdem der Raum ist auch da für die Frauen, einfach einmal so zu sein, wie man ist und einfach einmal auch mit seiner ganzen vielleicht Wut und Verzweiflung und mit diesen ganzen Gefühlen, die einen da so überwältigen und überkommen, einfach in einem wertschätzenden Raum da zu sein und wahrgenommen zu werden. Und vor allem, es sitzen dann halt 9 oder 10 oder 11, je nachdem, wie viele Frauen da sind, wenn die erzählt und sagt, ich kenne mich nicht wieder, ich weiß nicht, ich verstehe das nicht, was los ist mit mir und das und habe ich und das habe ich und das habe ich. Und 10 andere Frauen sitzen und nicken, ja, genau, willkommen im Club. Und das ist wahnsinnig, schon mal wahnsinnig erleichternd und holt schon mal ganz viele ab.
Ich habe von der Andrea Butterweg, von der Gründerin der Feuerfrauen, ein Zitat da gefunden. Wir sind die Verbindung zu den Ärztinnen und Ärzten. So seht ihr euch auch.
Genau.
Ja. Also nicht das Alternative, sondern einfach als Verbindung. Und Verena, vielleicht auch an dich, das haben wir vorher im Podcast gar nicht gesprochen, wie das bei dir angefangen hat. Bist du sofort genau zu Expertinnen und Ärztinnen gekommen, wo du das Gefühl gehabt hast, okay, die wissen, was mit dir los ist? Oder musstest du auch herumirren, so wie so viele?
Nein, aber man fängt schon ein bisschen an mit depressiven Verstimmungen. Die spielen sicher auch damit hinein. Und die nimmt man aber die gibt man immer auch äußere Umstände. Also die sagt man, mit dem komme ich nicht zurecht. Ah, da ist wahrscheinlich das Zustand. Aber dass das in einem selber dann anfängt und dieser Depressionsspiegel, weiß ich nicht, vielleicht steigt ein bisschen oder man einfach diese Sachen näher an sich heranlässt, dass man da wieder dünnhäutiger wird, um dann letztendlich wieder gelassener zu werden. Das ist sicher ein Thema, wo man wahrscheinlich, aber das habe ich nicht gemünzt als Krankheit, sondern habe mir gedacht, geht mir nicht so gut. Ne? Auch so nimmt man es hin.
Ist ein Faktum, dass Frauen in dieser Zeit sehr massiv oft Antidepressiva verschrieben bekommen. Das kann ja eine gute Geschichte sein, wenn man das benötigt. Oft helfen die aber gar nichts, weil es eben von woanders herkommt, die Verstimmung.
Also das ist wirklich etwas, das ist der Klassiker bei uns in den Treffen. Ja, dass die kommen und sagen, ja, depressiver, traurig, Aggression aber auch. Ja, also, ja,
das ist aber Fortschritt, Aggression, oder?
Ja, das, also ich war eher auf der aggressiven Seite eine Zeit lang, also wo ich auch nicht gewusst habe, wo das herkommt. Ja, habe mich gefragt, ja.
Aber man schaut sich selbst manchmal zu, oder hat sich, Gott sei Dank ist das Schlimmste, hoffe ich jetzt schon, auch bei mir überstanden, aber man hat sich selbst zugeschaut und hat das Gefühl, man wird fremdgesteuert und das ist ja auch so.
Ja, aber das, was du gesagt hast, eben auch, dass die Frauen dann kommen und sagen, ja, dann war ich schon beim Psychotherapeuten oder beim Psychiater und habe was verschrieben gekriegt und das eben hilft auch nicht. Und dann fangen sie an mit einer Hormonersatztherapie und in 1-2 Wochen geht es ihnen gut.
Aber auch nicht immer. Ich habe heute oder gestern, ich schaue immer regelmäßig ins Netz auch, was gibt es an neuen Sachen zu den Wechseljahren und auf allen Kanälen. Und es gibt gerade wurde gerade veröffentlicht eine neue Studie der University Cambridge. Die haben immerhin 125.000 Frauen befragt. Also ja, mehr als ein repräsentatives Sample. Angst, Schlafthemen, Depressionen, das alles nimmt zu. Man erforscht zunehmend auch erst langsam, was da im Gehirn passiert. Und aber auch ein Ergebnis dieser Studie ist, auch die Hormonersatztherapie federt das nur sehr bedingt ab. Also das muss auch nicht sein, dass es danach besser wird.
Ja, naja, eben, es ist ja, das sind ja sehr viele Faktoren beteiligt, ne? Bei sowas. Natürlich ist es auch Stress oder dann sind vielleicht auch noch in der Perimenopause, wenn man gerade in der Perimenopause ist, dann sind halt auch noch die Teenagerkinder zu Hause. Ja, also da gibt es dann die Hormone zu Hause. Ja, und das trifft sich halt dann alles, ja. Und das hat halt viele Faktoren, aber es kann eben sein, oder bei den Frauen, die zu uns kommen, die merken dann oft schon, dass es dann zumindest mit wenn sie anfangen, Hormone und vor allem halt Progesteron zu nehmen, dass dann schon eine Erleichterung gibt teilweise.
Hast du eigentlich, weil ich da hinten Facebook Wien und Burgenland sehe, die Thematik Wechseljahre, und du bist jetzt in Burgenland, glaube ich, tätig für die Feuerfrauen, oder auch in Wien?
In Burgenland und Wien.
Und Wien. Mhm. Gibt es da einen gravierenden Unterschied, wie man an dieses Thema herangeht oder wie man sich dem Thema stellt?
Also du meinst am Land und in der Stadt?
Ja, genau.
Es ist so, also in Wien habe ich angefangen und da war die Bude voll. Also von Anfang an, das eine Mal waren wir 20 Frauen, wo ich mir gedacht habe, okay, wenn es jetzt noch mehr werden müssen, müssen manche am Schoß sitzen von den anderen. Und im Burgenland ist es so, dass das noch sehr spärlich angenommen wird. Also das sind halt wirklich auch Tage, also wo ich es ausschreibe, dann meldet sich ein, zwei an oder manchmal keine. Das meiste, da waren 4 Frauen da. Also und ich frage dann auch immer, könnt ihr euch vorstellen, du wisst ja, warum ist das so weniger intensiv angenommen als in Wien. Ja? Aber die Frauen, die kommen, die wissen es zum Teil halt auch nicht. Aber ich denke schon, vielleicht ist es doch halt, in Wien ist es vielleicht auch trotzdem ein bisschen anonymer und leichter zugänglich an Informationen zu kommen und so weiter.
Aber ist es so, dass man sich am Land mehr für den Wechsel also geniert?
Ich meine, bei den Frauen, die zu mir kommen, habe ich das nicht erlebt, aber ich glaube, es wird schon weniger überhaupt so geredet, prinzipiell.
Wofür so geniert man sich?
Das Älterwerden.
Das ist eine gute Frage. Es ist
das Altwerden ist oder? In unserer Gesellschaft nicht positiv konnotiert, also das sagen ja auch viele, ist vielleicht jetzt im asiatischen Raum zum Beispiel schaut das ganz anders aus. Und für viele ist so dieses, ich habe das erlebe ich auch immer wieder, wenn ich wo bin, und ich bin jetzt natürlich oft zu dem Thema, auch auf manchen Podien oder so, wo dann Frauen sagen, ja, das höre ich, aber ich bin da noch nicht, weil ich bin noch nicht im Wechsel, ich wäre noch nicht alt. Das ist ein bisschen so bei manchen so die Assoziation, Wechseljahre ist gleich alt werden, ist gleich pfui.
Abstellgleis ist nicht gut. Hat nicht mehr.
Ja. Nee. Leider, weil eigentlich ist es ja cool, wenn man älter wird.
Also das hat aber sicher auch mit meinem Großwerden zu tun. Ich bin aus einem Mehrgenerationenhaus. Weißt du, bei uns, wir waren Großmütter, Enkel, wir waren alle in einem Haus, jede Generation. Und jede Generation hat ihre Aufgabe gehabt und natürlich auch ihren Status im Lebensablauf. Das heißt, ich bin da sicher und natürlich, ich war auch in einem reinen Frauenhaushalt, weil mein Vater meistens weg war, die Großmütter waren schon verstorben. Das heißt, ich habe diese Frauenthematik einfach so natürlich mitbekommen, dass das für mich überhaupt keinen Unterschied und dass jede Altersgruppe auch seine Berechtigung und seine Notwendigkeit gehabt hat. Wahrscheinlich ist das ganz was anderes, wenn du dann auf dich gestellt bist oder schon sehr früh von zu Hause weg, also wenn du da diese Altersperspektiven nicht mitbekommen hast, oder?
Ja, das kann sein. Und ich meine, es ist schon, also das ist jetzt deine individuelle Erfahrung, ne? Deine positive. So allgemein in der Gesellschaft sehe ich es schon so, dass wenn unsere fertile Phase von den Frauen vorbei ist, dann ist man schon so ein bisschen auf dem Abstellgleis. Man kann sich das ja auch in der Werbung anschauen oder auch in Hollywood. Ja? Also,
wofür Frauen. Die Werbung für uns sind super, mit Windeln, die dritten Zähne. Na, wir sind abgedeckt, finde ich immer.
Und alle
vor Studio 2 haben alle diese Werbungen, ja, wo ich mir immer gedacht habe.
Und alle schauen mindestens aus wie 80, wenn du es hast, 50 plus. Also ich denke mir immer, wollt ihr mich ansprechen?
Ja. Und google mal Menopause und Bilder, was da kommt. Ne?
Also das habe ich schon oft gemacht.
also ich glaube, das liegt halt schon daran auch, ja. Und es war auch bei den Wiener Feuerfrauen war auch mal eine Psychotherapeutin dabei und mit der habe ich auch mal so geredet über das und sie hat auch gesagt, das kommen die Frauen und wenn sie das anspricht, so ein bisschen mit Wechseljahre, also wenn die dann auch so sagen, oh, mir geht es nicht gut und depressive Verstimmung und sie spricht das einmal so an, das ist schon sowas, ja, dass man sagt, okay, nein, so alt bin ich doch noch gar nicht, ja, weil man das irgendwie so verbindet mit irgendwie Uraltfrau sein. Ja. Dabei beginnt das mit 35 teilweise, ne?
Also bei nicht so vielen Frauen zum Glück, muss man sagen. Ich hatte als erste Interviewpartnerin die Uschi Strauß, weil ich unbedingt mit ihr auch reden wollte. Ich wusste das auch nicht und die hat im Podcast dann erzählt, irgendwie hat das mit 35 angefangen
kann vorkommen,
und deshalb ist ihr Kinderwunsch nicht erfüllt worden.
Ja.
Und auch das gibt es. Aber wie ist deine Erfahrung, wenn du dann eben, wenn du jetzt sagst, so am Land und es kommen nur 3-4 Frauen und dann gibt es ein nächstes Treffen. Nehmen die dann ihre besten Freundinnen mit? Wird das dann größer oder sind das einfach nur so wenige, die halt auch zu so einem Treffen kommen wollen? Will ja auch nicht jeder in so eine Gruppe gehen.
Es kommen schon dann welche, die dann die Freundin mitnehmen oder die halt einfach gleich zu zweit kommen und so. Ja, das durchaus, ja.
Katharina, warum war es dir ein Bedürfnis, sich dafür stark zu machen, das zu thematisieren, das unter die Frauen oder auch unter die Männer zu bringen?
Also ich habe eben aus eigener Betroffenheit, mir ist es sehr, sehr schlecht gegangen, jahrelang mit Hitzewallungen und Kreislauf und angefangen dann auch so depressive Verstimmungen, ja, wo ich Gedanken gehabt habe, wo ich mir dachte, wo kommt das jetzt her? So kenne ich mich nicht, ja, bis ich draufgekommen bin, dass diese Gedanken, es ist alles sinnlos und wozu überhaupt noch, ja, dass das immer unmittelbar vor einer Wallung kommt. Also dadurch, dass ich das halt beobachtet habe, konnte ich das dann einordnen. Und eben aus der eigenen Betroffenheit heraus. Und dann gab es eine Sendung im Fernsehen und da habe ich die Andrea Butterweg gesehen und habe sie im Interview gesehen und habe mir gedacht, boah, das ist toll, was die macht, das will ich auch machen. Und habe die gegoogelt und habe die angerufen und so bin ich gleich dazu gekommen, ja.
Du bist ja an sich Tierärztin.
Genau.
Nicht mehr aktiv jetzt als Tierärztin. Ja. Du bist aber eben auch psychosoziale Beraterin, ist das ja korrekt so?
Ja.
Und hast da auch umgeswitcht, beruflich sozusagen.
Ich habe beruflich da, ja, auch, man könnte meinen, komplett umgeswitcht, aber auch als Tierärztin ist man irgendwo Psychologin.
Gut, du hast hier zwei viechernarische Sitzen, also wir haben da durchaus viel Verständnis dafür. Aber um nochmal zu dieser psychischen Tangente zu kommen, weil man hat dann manchmal das Gefühl so, da treffen sich dann vielleicht auch manchmal zwei Tabuthemen, ja, weil es ist ja auch immer noch so ein bisschen tabu oder für Menschen schwierig, sage ich jetzt mal, über psychische Themen vielleicht auch mal irgendwo öffentlicher zu sprechen und dann, da wechselt es ab, Tabuthema und zack, haben wir schon zwei beisammen. Was rät ihr dann den Frauen, die mit solchen Themen kommen? Habt ihr da auch Erfahrungen, an wen sie sich wenden sollen, wie sie am besten damit umgehen sollen? Es gibt ja die ganz unterschiedlichsten Zugänge dann auch, wie man da mit diesen Beschwerden umgeht.
Also ich trenne ja das, also Feuerfrauen und meine Beratungspraxis, das trenne ich ganz strikt voneinander, weil die Feuerfrauen mache ich unentgeltlich, so ehrenamtlich und das andere ist halt meine Praxis, ja. Aber was halt immer wieder hochkommt, ist eben so, oder was hilft oder was ich sehe, was hilfreich ist, ist einfach auch diese Gruppe zu haben. Ja? Also dass die Frauen wirklich, wenn die kommen und meine, fließen nicht nur einmal dann die Tränen, ja? Weil die halt vielleicht das erste Mal in einem Rahmen das aussprechen können, wo sie auch wirklich gehört werden und wo sie hören, auch anderen Frauen geht es so. Und das ist wahnsinnig erleichternd auch schon. Also einfach zu wissen, es geht nicht nur mir so oder ich bin nicht verrückt oder ich bilde mir das alles ein oder so, ja. Oder ich bin irgendwie überempfindlich oder so, ja.
Oder und hysterisch.
Das, ja, Gedanke, ja. Ja, die Hysterie, ja. Ich bin übrigens überzeugt, die meisten Frauen von Sigmund Freud, die er mit Hysterie diagnostiziert hat, waren in der Perimenopause. Ja. Nichts anderes, ja.
Da gibt es aber jetzt schon, ich habe schon vorher diesen großartigen Film empfohlen, der gerade zu sehen ist, mein neues altes Ich, wo das eben auch historisch aufgetäumt wird und es gibt jetzt schon auch Untersuchungen eben zu schauen, ja, mit Freud und Hysterie und das war ganz lang ja auch noch wirklich eine Diagnose, eine anerkannte, ja, und es sind Frauen weggesperrt worden teilweise deshalb, ich meine ganz noch früher sind sie als Hexen verbrannt worden, ja, das waren ja auch meistens ältere Frauen und was waren damals ältere Frauen? Ja, wir waren schon ganz alte. Wir wären schon ganz alte Frauen in der Zeit der Hexenverbrennung, sind wir auch wieder dort. Ja?
Genau, ja. Ja.
Inwiefern glaubst du, als jemand, der sich da so engagiert, eben auch ehrenamtlich, wie du gesagt hast, irgendwie hilft das jetzt, dass da so viel darüber gesprochen wird? Ist was besser geworden in der Zeit, in der du dich engagiert hast?
Ich sehe das schon sehr positiv, ja, weil eben viele Frauen auch kommen und sagen, ja, sie haben den einen oder anderen Podcast eben gehört und da wurden dann auch die Feuerfrauen einmal erwähnt und so sind sie dann zu uns gekommen, ja. Also ich sehe das schon sehr, sehr positiv in der Entwicklung.
Jetzt reden wir die ganze Zeit über Frauen, ja, logischerweise, weil es geht um die Wechseljahre, aber ich freue mich wahnsinnig, dass auch so viele Männer heute da sind. Was erzählen denn die Frauen, die zu dir kommen, darüber, wie sie mit ihren Männern darüber reden können?
Also das ist auch total, total unterschiedlich. Es ist auch so, also zu den Treffen, so zu diesen monatlichen kommen auch wirklich nur Frauen. Also das soll ja auch ein geschützter Rahmen sein. Und geplant sind, und was die Andrea eben auch schon macht, sind so Feuergespräche zu machen. Das heißt, dass die Frauen mit ihren Männern kommen können und wir so gemeinsam reden. Ja. Da gibt's ganz unterschiedliche. Also das ist mal so und mal so. Und je nachdem, wie es gehandhabt wird, schon seit Jahren in der Beziehung, ob man darüber reden kann und wie man ernst genommen wird. Ja. Habe das aber schon selber auch einmal so erlebt oder kriegt das so mit, dass manchmal halt da Unverständnis dafür da ist. Ja. Und vielleicht ist es auch so, wenn man es selber nicht miterlebt, wie so eine Wallung oder wie so eine Hitzewallung ist, kann man das wahrscheinlich auch schwer nachvollziehen, weil mir hat dann einmal ein Mann, wie ich noch Hitzewallungen hatte und noch nicht die Hormone genommen habe, hat dann auch einmal einer zu mir gesagt, ja, ist das wirklich so schlimm? Und dann habe ich ihn so angeschaut und seine Frau hat mich angeschaut und gesagt, das kann nur ein Mann fragen. Habe ich gesagt, du, gehst du gerne in die Sauna? Hat er gesagt, ja. Sag ich, kennst du den Punkt, wo da der Schweiß runterrinnt? Du kannst nicht mehr, der Kreislauf geht schon runter. Du merkst, es ist so heiß, es geht nicht mehr, ich muss raus. Ja, habe ich gesagt, siehst du, da steige ich ein. Okay, das ist schlimm.
Aber Birgit, zum Beispiel jetzt in deiner Beziehung, redest du über den Wechsel? Sprichst du den an? Also ich schon.
Ja, ja, natürlich. Irgendwie. Und mein armer Mann, der auch da ist, hat viel erleiden müssen irgendwie in der Zeit, wo das angefangen hat. Und ja, aber hätte ich, wie das angefangen hat, selber schon mehr gewusst, hätte ich es ihm auch anders erzählen können. Ich habe einfach vor 10 Jahren selber noch so verdammt wenig darüber gewusst. Darum hat mich das Ganze auch so wahnsinnig verunsichert. Ja? Wenn dir was nicht einfällt und du denkst, okay, Alzheimer Stufe 1, in echt ist es Menonebel. Ja? Oder es tun dir die Gelenke so wahnsinnig weh, und du denkst, Knochenkrebs Stufe 3, in echt ist es, weil das Östrogen absinkt. Ja? Und so weiter und so fort. Inge. Und du ziehst dich dann natürlich auch ein bisschen zurück, weil du dich selber unwohl fühlst. Ja? Oder ich hatte, meine liebe Tochter ist auch da, ich habe viel gekäppelt auch teilweise, in mir zugeschaut, ich konnte es gar nicht stoppen. Ja,
aber zu Recht.
Na, das weiß ich nicht.
Na, aber zu Recht?
Das weiß ich nicht.
Warum muss man sich dafür schämen?
Das weiß ich
wenn
nicht.
Mir was wehtut, sage ich es. Gell,
nein.
Sascha?
Nein, aber ich glaube schon, und das ist ja nicht nur im privaten Bereich so, ist es ja auch im beruflichen Bereich so. Ja? Jetzt sage ich was irgendwie, weil wir hatten dieselbe großartige Stylistin im Studio 2. Wir zwei haben uns eine Garderobe geteilt, aber nie über die Wechseljahre gesprochen, sind wir draufgekommen. Ja? Mit der Mareike habe ich schon darüber gesprochen, weil ich sage, du verdammt, irgendwie in der ZIP, wie ich diese schrecklichen Wallungen hatte, und Stress triggert das, ja? Und wenn du Live-Sendungen machst, hast du dann Stress irgendwie. Da habe ich einfach gewusst, okay, das ist noch ein Sakko und geschminkt, ist eh so dick, da passiert nichts. Ja? Und dann habe ich gewechselt, habe mir gedacht, okay, ich schlafe so schlecht, ich arbeite nicht mehr in der Früh, jetzt gehe ich in den Nachmittag, irgendwie wird alles besser. Und eins der ersten Messages war, Sakko brauchst du da keins, gell? Da kannst du nur in so einem dünnen Leiberl auftreten. Und ich dachte, ja, grüß Gott, irgendwie, ja. Das nächste Thema. Und das habe ich dann eben das Glück gehabt, eine ungefähr gleichaltrige, großartige, irgendwie liebe Kollegin da zu finden. Und wir haben eine Lösung gefunden, ja. Und wenn du dann nicht mehr so gestresst bist mit dem Ding oder auch in deiner Partnerschaft und in dem ganz beruflichen und irgendwann war dann der Punkt irgendwie, wo dann auch meine Tochter gesagt hat, die Hormone. Ja, dann haben wir es gewusst. Ja? Ich sage, du hast auch Hormone, gut, sind wir quitt. Ja? Aber wenn du selber so wenig weißt, und das hat mich so narrisch gemacht, ja, und darum bin ich da auch so ein bisschen missionarisch am Weg, weil ich mir denke, wir sind verdammt im Jahr 2026. Und warum gibt es so wahnsinnig wenig Wissen? Weil das Ganze einfach so auf Zeiten geschoben wird. Ja, ja? Und wenn man es einordnen kann, geht es einem ja schon viel besser. Ja. Ja, also so wie du gesagt hast, du hast das kombiniert. Ich hatte auch eine Phase, wo es mir psychisch wirklich nicht besonders gut gegangen ist, irgendwie, bis ich kapiert habe, okay, das hat mit den Hormonen zu tun, hat es auch ein bisschen gedauert. Ja? Und das verunsichert dich, das macht dich schwach. Deshalb finde ich nicht, dass es einen schwach macht, wenn man darüber redet, über das Thema insgesamt. Ich hänge ja jetzt nicht jedem meine intimsten Körperlichkeiten um, das interessiert mich ja nicht. Ja? Aber das Thema ist bei dir vielleicht anders, weiß ich nicht. Aber das Thema zu bitte, um das Thema zu reden, ja?
Ja, das stimmt. Ja. Das Einzige, was wirklich, und dann ist aber nur ein kleines Bonbon dazwischen, durch die Schlafstörungen weiß ich erst, wie arg der Sascha schnarcht. Wie, das wusste ich nicht. Und das weiß ich, ist das hormonell? Nein, das wirst du nicht wissen.
Professor Johannes Huber hat
gesagt. Der sagt, es ist hormonell.
wenn ein Mann arg schnarcht, ist er im Wechsel. Das ist ein O-Ton. Hat er
auch nicht 40 gehört. Also,
gut. Okay, ja. Das habe ich noch nicht gehört. Interessant.
Hat das gesagt, denkt ihr? Ja, die Männer irgendwie. Das ist natürlich, wäre schon interessant. Manchmal denke ich mir auch, okay, jetzt wird das Thema schon natürlich, also wenn man sich mit dem Thema befasst, irgendwie, dann spült ja der Algorithmus das ja alles auch in deine Timelines und ich weiß nicht was irgendwie. Und sind Männer natürlich auch schon oft auch damit konfrontiert. Würde ich gern wissen, wie denken die eigentlich darüber? Wäre schon spannend.
Ja, das wäre schon interessant.
Ich glaube, du warst mal beim Kabarett, wo da Sachen abgefragt wurden diesbezüglich. Ja. Erzähl einmal.
Also eine Freundin hat mir erzählt, sie war in einem Kabarett von Bernhard Ludwig und der hat dann, ich glaube, das war Anleitung zur sexuellen Unzufriedenheit. Und da wurde dann das Publikum mit einbezogen und da wurden die Frauen und die Männer halt verschiedene Sachen gefragt und die sollten dann halt immer dann entsprechend summen.
Wenn es mehr die Männer trifft, sollten die Männer summen.
Und wenn's mehr, oder wie? Bei einer Frage, also eine Frage halt, wen betrifft das oder für wen ist das irgendwie und die sollten dann summen sozusagen. Das muss
ein bisschen halt euch eine Summfrage für die Männer im Publikum ein.
Eine Summsi-Frage.
Verena, die fällt sicher eine Summfrage ein.
Natürlich fällt mir eine Summfrage ein. Zum Beispiel in der Nacht, wenn man von der Frau aufgeweckt wird durch starkes Rütteln. Ist das für Männer, checken die das oder schlafen die da weiter dann? Also das ist immer so eine Frage, wenn man versucht, jemanden aufzuwecken, weil man Hilfe braucht, das ist so wie irgendwie, also es geht dieser Teppich weiter und dann will ich immer wissen, ist das bewusst, wenn ich daneben krepieren würde, weil ich in diesem Hitzeschock jetzt hier versterben würde? Würde das der Mann mitkriegen? Ja.
Okay. Eine Frage, die unbeantwortet bleibt. Gut, bleibt unbeantwortet.
Aber eine ernstzunehmende Frage zum Beispiel. Reden jetzt für die Männer, haben Sie mit Ihrer Frau schon einmal über den Wechsel gesprochen, über diese geänderten Umstände vielleicht, Verhalten, über eine Verhaltensänderung? Haben Sie darüber schon gesprochen?
Es gilt das Summen als Antwort, Summen. Oder?
Summen. Wir machen auch kein Licht.
Das leise.
Sollen wir es so umgekehrt machen? Wer hat noch nie mit seiner Frau darüber gesprochen? Die müssen jetzt summen.
Eindeutig mehr summen. Gut.
Mehr, aber auch weil nichts aufgefallen ist, war die Frau immer so?
Du, Verena, bevor wir das jetzt in eine Gruppentherapie verwandeln. Wisst ihr was, machen wir Folgendes, ich bin ja da immer auch ein bisschen die Regisseurin, ich muss ein bisschen auf die Zeit schauen, wir haben noch eine Viertelstunde, die wir da bleiben dürfen und ich würde wahnsinnig gern einfach jetzt das Ganze aufmachen, vielleicht machen wir das Licht auch ein bisschen von uns weg und ein bisschen in den Saal oder so, wir haben nämlich auch ein Saalmikro, die liebe Kollegin da hinten hat das Mikro, wenn ihr Fragen habt, Anmerkungen, Widerspruch, dann freuen wir uns auch jetzt noch so ein bisschen kollektiv zu diskutieren sozusagen.
Tja. Haben Sie eine Frage, die ich beantworten könnte?
Ich glaube schon mal nein.
Haben wir so viel geredet, dass keine Fragen offen geblieben sind? Nein. Gut, wir müssen es ja auch nicht jetzt im Großen.
Trauen Sie sich nicht oder haben Sie einfach keine Frage?
Ich meine, ich glaube, es liegt daran, dass heute keine Gynäkologin am Podium sitzt. Vor 4 Wochen war hier eine Gynäkologin am Podium und wie ich bei dem Film bei der Premiere war, war die Frau Ministerin und eine Gynäkologin am Podium und es war eine öffentliche Sprechstunde, weil so wahnsinnig viele Fragen unter den Fingernägeln brennen, die natürlich viel besser Ärztinnen beantworten können, als wir das tun. Ich schaue jetzt noch einmal in die Runde. Nein, dann lassen wir es einfach doch dabei bleiben. Ja. Ja, wir haben in der ersten Reihe, das Mikrofon ist am Weg. Also tauscht du es aus, Verena? Ja.
Ich habe nur die Frage, aber wir hören jetzt, das fängt so mit 35 an oder halt mit 40 oder so. Ne? Hört das irgendwann auch wieder auf? Gibt es ein Ende?
In Wahrheit nein. Also, naja. Von den Symptomen her kann es schon sein, also es kommt darauf an, wie viele Symptome, also zum Beispiel kann es sein, es hören die Symptome einfach auch wieder auf, wenn man Hitzewallungen hat oder die entsprechenden Symptome. Ich hatte garantiert Frozen Shoulder, rückblickend gesehen, ja garantiert.
Auch dabei.
Das habe ich damals auch nicht gewusst, ja, es hat dann wieder aufgehört und immer gedacht, ja, es hat mir auch keiner sagen können, was das ist, es ist ja nichts gefunden worden. Also rückblickend war das das, ja. Es können auch diese Hitzewallungen natürlich wieder aufhören. Was halt kaum jemand dann dazu sagt leider, ist, dass dieser Hormonmangel, aufgrund dessen wir diese ganze Symptomatik und die Beschwerden haben, uns ja bis zum Tod erhalten bleibt. Also es kommen ja keine Hormone mehr nach. Die sind in Pension, die Eierstöcke. Ja? Also da wird nichts mehr produziert. Und es ist so, was auch die Dr. Bildau und auch die Schiller-Delis immer wieder betonen und sagen, und das ist auch dieses ganze Wissen, was wir da bei den Feuerfrauen weitergeben, die Informationen und das Wissen, das beziehen wir aus den Büchern von den Ärztinnen, aus den Podcasts auch aus den Instagram, was die da an Wissen und Erfahrungen teilen. Und die sagen, also es kommt nicht von mir jetzt, ja, sondern die sagen eben, dass aufgrund von diesem Hormonmangel ist ja zu einer Reihe von anderen Beschwerden kommen kann. Zum Beispiel steigt das Herz, Herzerkrankungen steigen bei den Frauen, ja. Osteoporose-Risiko steigt, ja. Also das bleibt alles erhalten, auch bei den Frauen, die überhaupt nie symptomatisch waren oder Symptome gehabt haben, bestehen halt diese Sachen.
Also das ist eine medizinische Unendlichkeit.
Genau, das ist, wie wenn Sie jetzt eine Schilddrüsenunterfunktion bekommen, die Schilddrüse hört auf zu arbeiten, sagt jeder Arzt, okay, müssen Sie jetzt Schilddrüsenhormone Ersatz nehmen. Ja? Und so ist es hier ähnlich. Ja? Und es ist aber noch nicht so richtig in den Köpfen, auch leider von vielen ÄrztInnen angekommen.
Danke.
Vielen Dank.
Gibt es eine Ärztinnenschaft jetzt schon speziell für Wechseljahre und für Wechselbeschwerden?
Eine Ärztinnen was?
Eine Ärztinnenschaft, also Ärztinnen, die spezialisiert haben auf die Wechselbeschwerden.
Es gibt nicht nur GynäkologInnen, die sich da teilweise spezialisieren. Es gibt auch, habe ich jetzt schon gehört, von anderen ÄrztInnen, die da sich mehr mit der Thematik beschäftigen. Das Problem bei dem Ganzen ist, dass das im Medizinstudium überhaupt nicht vorkommt, die Wechseljahre. Ja. Das ist halt das Ende der Fertilität-Punkt. Ja,
es gibt eine Petition, sage ich dazu, ja. Weil das letzte Mal, und wenn es wieder einen Podcast hier live gibt, dann mit der Monika Ballwein, also meine Gesprächspartnerin hier, werden wieder die Frauen von Wechselweise dann auch in der Podiumsdiskussion sein, die haben eine Petition laufen, wo sie genau das fordern, kann man unterschreiben, kann man finden, gebe ich auch zu den Shownotes dazu, die massive Forderung, dass das auch im Medizinstudium vorkommt. Ich war selber wieder woanders unlängst auch am Podium zu dem Thema. Das heißt, eine Ärztin neben mir, die gesagt hat, wie das bei ihr angefangen hat. Sie wusste nicht, was mit ihr los ist und sie hat selbst Medizin studiert. Also es kommt einfach im Studium noch nicht vor.
Es kommt gar nicht im Studium vor, genau. Und es ist, obliegt Ärztinnen und Ärzten, sich selber da weiterzubilden, um dann halt Frauen helfen zu können. Und das ist eben auch genau das, was wir bei den Feuerfrauen oft haben, dass wir halt schauen, ja, unsere Erfahrungen darüber teilen, bei wem ist man gut aufgehoben, bei wem nicht. Ja? Wer kennt sich da wirklich aus und wer nicht. Ja? Und das ist ein großes Thema. Ja?
Der Ansprechpartner, der erste, wird der praktische Arzt, die praktische Ärztin sein, oder?
Oder naja, ist es die Gynäkologin? Bei den meisten sind schon die Gynäkologinnen. Ich meine, Dr. Huber war eh schon bei dir auch. Ne? Also das sind jetzt von den Feuerfrauen Wien sind halt jetzt schon ganz viele beim Dr. Huber und ganz ja, zufrieden mit ihm.
Das ist der Einzige?
Es gibt schon eine Menge an Gynäkologinnen, die da wirklich, glaube ich, sich sehr viel, aber die erzählen alle, also die Dr. Doris Gruber zum Beispiel ist auch so eine, die war hier auch schon, und es gibt noch viele andere schon. Viele.
Dr. Boban ist auch eine.
Es gibt immer mehr Frauen aber ja. Die, oder Ärztinnen oder Ärzte, aber die alle erzählen, sie haben sich das Wissen mühsam zusammengesammelt, ja. Weil sie das nicht in ihrer Ausbildung gelernt haben. Ja, also
ja das ist eben das, ja. Und in den Feuerfrauen machen wir auch Vorträge von allgemein über Wechseljahre oder halt über bioidente Hormone. Und ich schaue dann auch, dass ich Expertinnen, Experten bekomme, zum Beispiel zum Thema Beckenboden, ist ja auch so ein Thema, oder Ernährung und Bewegung, Sport. Das sind ja wichtige Faktoren eben.
Oder TCM, traditionelle chinesische Medizin, ja. Manche versuchen es damit. Also es gibt ja ganz viele verschiedene.
Hormon-Yoga war jetzt irgendwo in
der Aber es ist lustig, weil natürlich bei der Fortbildung bei den Ärzten Geriatrie gibt es, aber die Zwischenstufe, die Wechselbeschwerden gibt es nicht. Also das ist
ja, gibt es nicht, und es gibt aber schon auch viele Ärztinnen und Ärzte, die das eben auch fordern selber. Wir waren ja mit den Feuerfrauen jetzt schon letztes Jahr und vorletztes Jahr beim MENO-Kongress für die Ärztinnen und Ärzte dabei, als Erste, die nicht Ärztinnen sind, hat die Andrea Butterweg einen Vortrag halten dürfen. Und letztes Jahr war eben auch so eine Podiumsdiskussion mit Ärztinnen und Ärzten und uns Feuerfrauen auf der Bühne. Und da ist auch schon so der Wunsch von Ärztinnen und Ärzten eben, dass Ärztinnen besser ausgebildet werden, dass das ins Studium reinkommt. Bei einem Meno Day hat einmal eine Ärztin auch gesagt, sie wäre dafür, dass es überhaupt so ein eigener Lehrstuhl, dass es einen eigenen Lehrstuhl gibt, ja. Also jetzt über die Frauenärztin oder Gynäkologin hinaus, ja, weil es betrifft ja dann auch Psychotherapie bzw. Psychiater, Orthopädie, Kardiologie, ja, also da sind ja viele Fachrichtungen mit beteiligt.
Ein Gesamtumbau des Körpers, ja. So könnte man es auch nennen. Ich schaue jetzt nochmal, ob vielleicht auch noch eine dringende Bemerkung oder Frage aufgedacht ist. Wenn nicht, dann, dann werden wir da jetzt zu einem Ende kommen. Es gibt ja auch noch die Möglichkeit, dann auch sich informell auszutauschen. Verena, jetzt haben wir gerade gemeinsam eine Sendung moderiert. Ist dir das aufgefallen?
Ja, Tussi-Sendung.
Tussi-Sendung. Aber es war eine schöne Sendung. Danke dir, dass du gekommen bist extra.
Gerne, danke für die Einladung.
Und alles Gute euch, ein super Engagement. Ja.
Danke.
Danke, liebe Verena. Weiterhin viel Erfolg mit allen großartigen
Danke,
Sachen.
Danke.
Wir sehen uns ja so und so. Vielen herzlichen Dank für alle, die live in der Kulisse heute dabei waren. Danke fürs Zuhören und keine Pause, von wegen Pause. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
Das Pod, deine Podcast-Agentur.